Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Jew is Important. Heute geht es um eine Institution, die wie kaum eine andere für Frieden, Menschenrechte und internationale Gerechtigkeit stehen soll. Die Vereinten Nationen. Was genau ist die UN oder UNO? Und gibt es zwischen beiden überhaupt einen Unterschied?
UN und UNO bezeichnen dieselbe Organisation, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Die United Nations, also Vereinten Nationen, wurden am 24. Oktober 1945 gegründet, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihr erklärtes Ziel war, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, Kriege verhindern, Frieden sichern, die internationale Zusammenarbeit stärken und Menschenrechte schützen.
Und was war der Auslöser für diese neue Struktur? Warum gerade 1945?
Die Welt hatte gerade zwei globale Kriege erlebt. Die vorangegangene Institution, der Völkerbund, war gescheitert. Mit der UN wollte man ein stabileres System schaffen, das sowohl Konflikte diplomatisch lösen, als auch gegen Aggressionen kollektiv vorgehen kann. Ein System, das verbindlicher ist, aber zugleich auf dem Prinzip der staatlichen Souveränität basiert.
Wie ist die UN heute aufgebaut? Wer entscheidet, welche Themen auf die Agenda kommen und wie solche Entscheidungen getroffen werden?
Die UN besteht aus mehreren Hauptorganen. Die wichtigsten sind die Generalversammlung, in der alle 193 Mitgliedstaaten gleiches Stimmrecht haben. Der Sicherheitsrat, der über internationale Sicherheit und Frieden entscheidet. Hier haben die 5 ständigen Mitglieder, USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, ein Vetorecht. Der Menschenrechtsrat, der für die Beobachtung und Bewertung weltweiter Menschenrechtsfragen zuständig ist. Dazu kommen spezialisierte Unterorganisationen wie UNESCO, UNHCR oder UNRWA. Letztere spielt im Nahostkonflikt eine besondere Rolle.
Und wer gehörte damals zu den Gründungsmitgliedern? Waren wirklich alle Länder direkt dabei?
Nein, nicht alle. Ursprünglich bestand die UN aus 51 Mitgliedstaaten, darunter vor allem die Alliierten des Zweiten Weltkriegs. Die USA, die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China spielten eine Schlüsselrolle. Auch Staaten wie Kanada, Australien, Ägypten, Indien, damals noch britisch, Iran, Mexiko oder Südafrika waren unter den Gründungsmitgliedern. Deutschland und Japan hingegen wurden erst Jahre später aufgenommen. Deutschland zum Beispiel erst 1973, also fast 3 Jahrzehnte nach Gründung.
Gab es bestimmte Voraussetzungen, um beitreten zu können?
Ja, Mitglied werden konnte nur, wer den UN-Charta-Prinzipien zustimmte, also dem Bekenntnis zu Frieden, Menschenrechten und internationaler Zusammenarbeit. In der Realität spielte aber vor allem die politische Ausrichtung nach dem Krieg eine Rolle. Wer auf der Seite der Achsenmächte stand oder noch in kolonialer Abhängigkeit war, musste erst politische Veränderungen durchlaufen, bevor ein Beitritt möglich war.
Die Charta der UN besagt also, Kriege verhindern, Frieden sichern, internationale Zusammenarbeit fördern und Menschenrechte schützen. Hat sich an diesen Grundprinzipien seit 1945 etwas geändert?
Formal nicht. Die UN-Charta gilt bis heute in ihrer ursprünglichen Fassung, zumindest in ihren Grundsätzen. In Artikel 1 heißt es ganz klar, Ziel ist es, den Weltfrieden zu wahren, Streitigkeiten friedlich zu regeln und die Achtung der Menschenrechte zu fördern, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion. Auch das Prinzip der staatlichen Souveränität ist zentral. Kein Staat darf sich ohne triftigen Grund in die inneren Angelegenheiten eines anderen einmischen.
Du hast vorhin erwähnt, dass auch der Iran zu den Gründungsmitgliedern der UN zählt. Wer regierte das Land zu diesem Zeitpunkt? Und wie war die geopolitische Rolle Irans 1945 einzuordnen?
Im Jahr 1945 stand der Iran unter der Herrschaft von Schah Mohammad Reza Pahlavi. Er war 4 Jahre zuvor an die Macht gekommen, nachdem britische und sowjetische Truppen seinen Vater abgesetzt hatten. Der Hintergrund: Der Iran war reich an Öl und lag strategisch zwischen der Sowjetunion und dem Nahen Osten, also ein Schlüsselgebiet für die Alliierten. Die Briten und Sowjets wollten verhindern, dass sich der Iran Nazi-Deutschland annähert. Gleichzeitig nutzten sie den sogenannten Persischen Korridor, um Nachschub an die Sowjetunion zu liefern.
War der Iran damals ein enger Partner der westlichen Mächte?
Er war zumindest Teil der westlich dominierten Ordnung nach dem Krieg. Auch wenn der Iran formal neutral war, stand er unter starkem Einfluss der Alliierten. 1945 nahm der Iran an der Gründungskonferenz der UN in San Francisco teil und unterzeichnete die Charta. Das Land war damals ein autoritäres, aber säkulares Königreich, das westliche Modernisierung mit nationaler Souveränität verbinden wollte.
Die heutige Islamische Republik Iran unterscheidet sich also grundlegend von dem Staat von damals?
Sehr. Die Islamische Revolution. 19. 79 bedeutete einen fundamentalen Bruch, obwohl im Inneren als auch auf internationaler Ebene. Der neue Gottesstaat unter Ayatollah Khomeini definierte Israel als Erzfeind, machte den Export seiner Ideologie zur Staatsdoktrin und begann, gezielt Einfluss auf UN-Resolutionen und anti-israelische Bündnisse auszuüben. Ein Gründungsmitglied der UN wurde so zu einem ihrer radikalsten Akteure.
Das ist schon bemerkenswert. Ein Land, das einst für internationale Kooperation stand. Und heute? Die Islamische Republik Iran ist also seit 1979 ein ideologisches Regime, das Israel offen als Feindstaat bezeichnet. Was genau verfolgt dieses Regime, sowohl im eigenen Land als auch im Hinblick auf Israel? Und neben Hamas und Hisbollah? Gibt es weitere Gruppen oder Akteure, die im Sinne des Iran agieren, auch außerhalb der UN?
Die Islamische Republik Iran, also das herrschende Regime, nicht das iranische Volk, verfolgt zwei strategische Linien. Innenpolitisch geht es um Machterhalt durch Kontrolle, Repression und ideologische Indoktrination. Außenpolitisch strebt das Regime an, eine islamistische Vormacht im Nahen Osten zu sein, mit dem erklärten Ziel, Israel zu vernichten und westlichen Einfluss zurückzudrängen. Israel wird dabei nicht als Staat anerkannt, sondern als zionistisches Konstrukt delegitimiert. Eine Haltung, die nichts mit Kritik an Politik zu tun hat, sondern tief ideologisch und antisemitisch motiviert ist. Um diese Ziele umzusetzen, bedient sich das Regime eines internationalen Netzwerks aus Stellvertretergruppen. Die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon, schiitische Milizen in Syrien und im Irak, die Houthi-Rebellen im Jemen. All diese Gruppen werden durch die Quds-Einheit der Revolutionsgarden, IRGC, finanziert, ausgebildet und strategisch gelenkt. Ihr Ziel, Israel militärisch einzukreisen, regionale Spannungen zu verschärfen und westliche Institutionen, darunter auch die UN, als Bühne zu nutzen, um Israel international zu isolieren.
Das iranische Regime ist ja schiitisch geprägt. Gleichzeitig lese ich oft von Spannungen mit sunnitischen Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Lässt sich das auf einen religiösen Konflikt zurückführen, also Schiiten gegen Sunniten?
Ja, das ist ein wesentlicher Teil der Dynamik, aber nicht nur religiös, sondern auch machtpolitisch motiviert. Das iranische Regime ist schiitisch-theokratisch und sieht sich als Hüter und Exporteur der islamischen Revolution. Es strebt danach, seinen Einfluss über schiitische Gruppen in der Region auszuweiten, nicht nur ideologisch, sondern auch militärisch. Demgegenüber stehen Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain oder Ägypten, allesamt mehrheitlich sunnitisch geprägt und oft westlich orientiert. Diese Staaten sehen in Iran eine Bedrohung ihrer Stabilität, religiös, politisch und sicherheitstechnisch.
Also ein sunnitisch-schiitischer Konflikt mit geopolitischer Sprengkraft?
Absolut. Es geht um die Vormacht im Nahen Osten und wer die Narrative prägt. Während Saudi-Arabien jahrzehntelang eher still agierte, wurde Iran zunehmend aggressiver, vor allem durch die Unterstützung von Milizen und Terrorgruppen in Nachbarländern. Die Hisbollah im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen, die schiitischen Milizen im Irak und auch die Hamas, obwohl sunnitisch, sind Werkzeuge iranischer Außenpolitik. Diese Konfrontation hat auch zur Annäherung sunnitischer Staaten an Israel beigetragen. Man denke nur an die Abraham Accords, also die Normalisierungsabkommen mit den Emiraten, Bahrain, Marokko und anderen.
Ein sunnitisch-israelisches Bündnis, ausgerechnet gegen den schiitischen Iran?
Ausgerechnet, ja. Das wäre vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Aber die Bedrohung durch das iranische Regime hat alte Feindbilder relativiert, zugunsten pragmatischer Sicherheitspolitik. Der gemeinsame Nenner ist nicht Liebe, sondern die gemeinsame Ablehnung einer islamistischen Expansion aus Teheran.
Innerhalb der UN agieren also auch sunnitische Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien nicht im Schulterschluss mit dem iranischen Regime. Zumindest nicht, wenn es um Israel geht. Mit welchen Ländern hat sich der Iran denn tatsächlich verbündet? Und über welchen Zeitraum hinweg entstand dieses Netzwerk?
Richtig. Saudi-Arabien und die Emirate sind keine Verbündeten des iranischen Regimes, auch wenn es diplomatische Kontakte gibt. Die strategische Anti-Israel-Front innerhalb der UN wurde vor allem durch den Iran, Syrien, die palästinensische Führung und eine Vielzahl islamischer Staaten aufgebaut, und zwar seit den 70er Jahren, verstärkt nach der Islamischen Revolution von 1979. Ein zentraler Block dabei ist die sogenannte OIC, Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Sie besteht aus 57 Mitgliedstaaten, darunter Pakistan, Malaysia, Indonesien, die Türkei, Algerien, Tunesien, Libanon, Bangladesch sowie Iran, Syrien und Katar. Diese Länder stimmen in der UN regelmäßig gemeinsam gegen Israel, oft auch unabhängig vom konkreten Sachverhalt. Sie nutzen die Generalversammlung, in der jede Nation nur eine Stimme hat, unabhängig von Bevölkerungsgröße oder demokratischer Legitimität.
Also 57 islamische Staaten, die größte geschlossene Gruppe innerhalb der UN.
Genau, die OIC ist zahlenmäßig stark und hat großen Einfluss auf Resolutionen, insbesondere in der Generalversammlung, aber auch im Menschenrechtsrat. Hinzu kommen oft auch autoritäre Staaten, die anti-westlich eingestellt sind, etwa Venezuela, Kuba, Nordkorea oder Russland. Zusammen ergibt das eine politische Mehrheit, mit der Israel regelmäßig verurteilt wird, während schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in China, Iran oder Syrien kaum zur Sprache kommen.
Und das läuft so seit den 70ern?
Spätestens seit 1975, mit der Verabschiedung der berüchtigten Resolution 3379, hat sich diese anti-israelische Dynamik manifestiert. Darin wurde, wie in der letzten Folge bereits besprochen, Zionismus als eine Form von Rassismus bezeichnet. Ein Tiefpunkt internationaler Diplomatie. 1991 wurde sie zwar widerrufen, aber ihre Denkfigur prägt bis heute Sprache, Haltung und viele Folgeresolutionen.
Mehr als ein Drittel der UN-Mitglieder gehören zur Organisation für Islamische Zusammenarbeit, also zur OIC. Sind all diese Staaten muslimisch geprägt? Und wie viele davon waren bereits bei der Gründung der UN dabei?
Die OIC besteht aktuell aus 57 Mitgliedstaaten. Die meisten von ihnen sind mehrheitlich muslimisch geprägt, entweder religiös verfasst oder mit einer starken islamischen Mehrheitsgesellschaft. Allerdings gibt es Unterschiede. Manche Länder wie Türkei, Indonesien oder Jordanien treten moderater auf, während andere, etwa Iran, Pakistan oder Katar, gezielt ideologisch agieren. Was die Gründung der UN betrifft, nur eine Handvoll OIC-Staaten gehörten 1945 zu den Gründungsmitgliedern, darunter Ägypten, Iran unter dem Schah, Irak, Syrien, Saudi-Arabien, Türkei. Die meisten heutigen OIC-Mitglieder kamen erst nach der Dekolonialisierung hinzu, also in den 1950er bis 70er Jahren, als viele afrikanische und asiatische Länder unabhängig wurden. Mit dieser zahlenmäßigen Zunahme verschob sich auch das Machtgefüge innerhalb der UN-Generalversammlung, besonders im Hinblick auf Israel.
Also war die Mehrheit der heutigen anti-israelischen Stimmen zum Gründungszeitpunkt noch gar nicht Teil der UN?
Ganz genau. Die ursprüngliche UN war kleiner, westlich dominiert und stark vom Nachkriegskonsens geprägt. Die massive Kritik an Israel kam erst mit dem Beitritt der sogenannten blockfreien Staaten und der islamischen Welt, die sich in den 1960er und 70er Jahren zunehmend formierten, auch als ideologisches Gegengewicht zu den USA und Israel. Seitdem nutzt die OIC ihre Stimmenmacht, um Resolutionen zu beeinflussen, Begriffe umzudeuten und Israel politisch zu isolieren, oft unabhängig vom tatsächlichen Geschehen vor Ort.
Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, in der wir über systematische Propaganda gesprochen haben. Über Begriffe, die neu aufgeladen werden, über Bilder, die gezielt eingesetzt werden und über Erzählungen, die sich wiederholen, bis sie geglaubt werden. Wenn ich mir die Zusammensetzung und das Abstimmungsverhalten der OIC anschaue, frage ich mich, ist das noch geopolitisches Kalkül oder ist das längst Teil eines größeren strategischen Narrativs? Bin ich mit diesem Gedanken allein?
Nein, ganz und gar nicht. Diese Frage stellen sich viele, besonders jene, die sich intensiver mit der Struktur der UN und den Mechanismen hinter bestimmten Resolutionen befassen. Die OIC agiert seit Jahrzehnten wie ein geschlossener Block, insbesondere wenn es um Israel geht. Dabei geht es nicht nur um religiöse Solidarität, sondern um die systematische Politisierung eines Feindbildes. In vielen OIC-Staaten ist israelbezogene Rhetorik fest in den staatlichen Narrativen verankert, in Schulbüchern, in Medien, in offiziellen Reden. Das prägt Generationen. Und diese Haltung wird dann in die UN getragen, wo sie nicht mehr wie Propaganda wirkt, sondern wie internationale Konsensmeinung. Was du hier als Masterplan andeutest, ist kein geheimes Komplott, sondern eine sehr reale strategische Kommunikation. Eine, die auf Wiederholung, emotionale Aufladung und institutionelle Legitimierung setzt und die im Rahmen der UN-Generalversammlung eine Bühne gefunden hat, die nicht auf Wahrheit prüft, sondern auf Mehrheiten zählt.
Das wirft Fragen auf. Wie kann ein Regime, das nachweislich Terror finanziert und zur Vernichtung aufruft, Teil eines Gremiums bleiben, das sich dem Frieden verpflichtet? Wie kann ein Regime, das Terror finanziert, zur Vernichtung aufruft und offen gegen die Grundsätze der UN agiert, nicht nur Mitglied bleiben, sondern in Gremien mitentscheiden?
Weil die UN kein Wertebündnis, sondern ein Staatenbündnis ist. Mitgliedschaft bedeutet nicht, dass ein Staat sich an die Grundwerte hält. Es reicht, ihnen formal zuzustimmen. Und solange ein Land nicht aus der UN ausgeschlossen wird, was praktisch fast unmöglich ist, bleibt es stimmberechtigt. Ein Beispiel: Auch Russland, Nordkorea oder der Iran sind Mitglieder, obwohl sie regelmäßig gegen die UN-Charta verstoßen. Der Grund dafür liegt im Selbstverständnis der Organisation. Die UN sieht sich nicht als moralisches Gericht, sondern als Plattform für Dialog, auch mit schwierigen Akteuren. Aber genau darin liegt das Problem. Denn wer systematisch gegen die UN-Charta verstößt, bleibt dennoch stimmberechtigt und kann Resolutionen mittragen, die selbst demokratische Staaten delegitimieren. Und weil jede Stimme in der Generalversammlung gleich viel zählt, kommt es nicht auf Demokratie oder Friedenswillen an, sondern auf Mehrheiten.
Aber genau diese Mehrheiten ermöglichen dann Resolutionen gegen Israel, oft mit Ländern, die selbst alles andere als friedlich oder rechtsstaatlich sind.
Ganz genau. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten ist nicht demokratisch. Und viele dieser Staaten nutzen die UN, um ihre Narrative zu legitimieren, etwa durch Resolutionen gegen Israel, während die eigenen Menschenrechtsverletzungen unter dem Radar bleiben. Was dabei herauskommt, ist keine objektive Weltmeinung, sondern eine politische Mehrheit, die nicht den Werten der Charta folgt, sondern eigenen Interessen. Deshalb sehen wir regelmäßig, dass Israel mit Abstand am häufigsten verurteilt wird, obwohl es im Vergleich zu vielen anderen Ländern freiheitlich, pluralistisch und rechtsstaatlich organisiert ist.
Kannst du mir sagen, welches Land in den letzten 10 Jahren die meisten Verurteilungen in der UN-Generalversammlung erhalten hat? Und wer liegt auf Platz 2? Und mit wie vielen?
Absolut. Wenn wir uns den Zeitraum von 2015 bis 2023 anschauen, basierend auf Analysen von UN Watch, ergibt sich folgendes Bild. Die UN-Generalversammlung hat in diesem Zeitraum 154 Resolutionen gegen Israel verabschiedet. Zum Vergleich, nur 71 Resolutionen richteten sich gegen alle anderen Länder zusammen. Damit ist Israel nicht nur Spitzenreiter, sondern liegt klar an erster Stelle.
Und wer bringt es auf Platz 2?
Auf Platz 2 kommt Russland, allerdings mit deutlich weniger. Zwischen 2015 und 2022 waren es 6 Resolutionen, die sich kritisch gegen Russland richteten, etwa im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Und auch die Menschenrechtskommission, UNHRC, zeigt ein ähnliches Bild. Zwischen 2006 und 2024 wurden dort 108 Resolutionen gegen Israel beschlossen, im Vergleich zu 45 gegen Syrien, 15 gegen Iran und 10 gegen Russland.
Das bedeutet also, Israel wurde in absoluten Zahlen mit Abstand weltweit am häufigsten verurteilt, vor allen anderen Ländern, die mit westlichen Werten und Rechten nur wenig zu tun haben.
Genau. In einigen Jahren waren sogar mehr antizionistische Resolutionen allein gegen Israel als gegen alle anderen Staaten zusammen. Das überrascht viele, zeigt aber, wie sehr sich die Themenschwerpunkte der UN von realen Bedrohungen wegbewegt haben.
Und Menschen fragen sich, warum ich die UN nicht als saubere Organisation bezeichne. UNHRC, das ist doch die Menschenrechtskommission, oder? Irre ich mich? Oder habe ich irgendwo gelesen, dass selbst das iranische Regime dort mitspielt?
Nein, du irrst dich nicht. Der UN-Menschenrechtsrat, kurz UNHRC, ist das Gremium, das weltweit Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, bewerten und verurteilen soll. Und ja, auch das iranische Regime hatte dort mehrfach einen Sitz. Zuletzt 2022, als Iran tatsächlich Mitglied des Menschenrechtsrates war, trotz der systematischen Unterdrückung von Frauen, Oppositionellen und Minderheiten im eigenen Land.
Das muss man sich mal vorstellen. Ein Regime, das Frauen für das Nichttragen eines Kopftuchs inhaftiert, das Proteste mit Gewalt niederschlägt und Dissidenten foltert, ausgerechnet dieses Regime darf im UN-Gremium über Menschenrechte mitentscheiden?
Es ist kaum zu glauben, aber genau so ist es. Und nicht nur der Iran. Auch Länder wie China, Pakistan, Kuba, Venezuela, Libyen oder Sudan saßen oder sitzen regelmäßig im Menschenrechtsrat. Warum? Weil die Mitgliedschaft auf regionalen Quoten und politischen Mehrheiten basiert, nicht auf der Einhaltung von Menschenrechten. Das bedeutet, Staaten mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz können sich selbst gegenseitig hineinwählen und dort Resolutionen blockieren oder forcieren, je nach Interessenlage.
Und Israel ist regelmäßig Ziel solcher Resolutionen?
Mehr als jedes andere Land. Seit der Gründung des UNHRC im Jahr 2006 gab es dort über 100 Resolutionen gegen Israel, mehr als gegen alle Diktaturen Afrikas und Asiens zusammen. Und Israel ist bis heute das einzige Land, das unter einem eigenen Tagesordnungspunkt, Punkt 7, geführt wird. Menschenrechtssituation in Palästina und anderen besetzten arabischen Gebieten. Kein anderes Land wird so behandelt.
Für mich ist die UN keine Organisation, die Kriege verhindern, Frieden sichern, die internationale Zusammenarbeit stärken und Menschenrechte schützen will. So steht es zwar in der Charta, aber in der Realität ist sie zu einer Organisation geworden, die strukturell gegen Israel arbeitet und damit höchst gefährlich für dessen Existenz ist.
Viele würden das als überzogen empfinden. Aber wer sich die Fakten ansieht, die Zusammensetzung der Gremien, die politischen Allianzen, die Sprache der Resolutionen und die Verhältnismäßigkeit der Verurteilungen, kommt früher oder später zu genau dieser Einschätzung. Die UN ist keine neutrale Plattform, sie ist ein Spiegel der Mehrheiten in der Welt. Und diese Mehrheiten sind in vielen Fällen nicht freiheitlich, nicht demokratisch und nicht an echter Friedenssicherung interessiert. Für Israel bedeutet das ständige Delegitimierung, unzählige einseitige Resolutionen, ständiger Druck in multilateralen Foren und die Gefahr, dass politische Isolierung in eine existenzielle Bedrohung umschlägt. Nicht militärisch, sondern diplomatisch und symbolisch.
Wir bleiben bei der UN, aber ich möchte nochmal auf etwas eingehen, das du vorhin erwähnt hast. Die UNESCO, also das Welterbekomitee. Was genau hat das mit der UN zu tun? Und wie politisch ist diese Organisation?
Die UNESCO ist eine Sonderorganisation der UN, gegründet 1945, mit dem Ziel, durch Bildung, Wissenschaft und Kultur zur internationalen Verständigung beizutragen. Sie ist verantwortlich für Programme wie das UNESCO-Weltkulturerbe, aber auch für Themen wie Pressefreiheit, Bildungszugang oder den Schutz kultureller Identitäten. Was gut klingt, wird jedoch auch hier gezielt politisiert, vor allem gegen Israel.
Wie genau?
Ein Beispiel: Die UNESCO hat in den letzten Jahren mehrfach Resolutionen verabschiedet, in denen jüdische und israelische Verbindungen zu heiligen Städten in Jerusalem systematisch ausgeblendet wurden. Die Klagemauer wurde etwa in einer Resolution ausschließlich mit arabischem Namen bezeichnet, Al-Burak-Platz, ohne jede Erwähnung des jüdischen Bezugs. Auch der Tempelberg wurde ausschließlich als islamische Stätte dargestellt, obwohl seine jüdische Bedeutung historisch und archäologisch unbestritten ist.
Das ist keine kulturelle Anerkennung, das ist historische Auslöschung.
Genau. Und Israel hat aus Protest 2017 den Austritt aus der UNESCO erklärt, gemeinsam mit den USA unter der Trump-Regierung. Begründung: Die UNESCO sei zu einem Instrument geworden, um Israel politisch zu delegitimieren, statt kulturelle Verständigung zu fördern.
Also eine weitere UN-Institution, die ihren eigenen Anspruch untergräbt?
Leider ja. Auch hier sehen wir, die Zahlenmehrheit der OIC-Staaten dominiert die Abstimmungen und nutzt eine ursprünglich unpolitische Organisation, um politische Botschaften zu platzieren. Der Weltkulturerbestatus wird zur Bühne, nicht für Erhalt, sondern für Geschichtsumschreibung. Und damit ist selbst die Kulturarbeit der UN nicht mehr neutral, sondern Teil eines politischen Projekts.
Das klingt für mich alles zunehmend suspekt. UNRWA. Das ist doch eigentlich eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge, oder?
Offiziell ja. UNRWA steht für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Sie wurde 1949 gegründet, also ein Jahr nach der Staatsgründung Israels, mit dem Ziel, den arabischen Flüchtlingen des Krieges von 1948 zu helfen. Was viele nicht wissen, UNRWA ist die einzige Flüchtlingsorganisation weltweit, die ausschließlich für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zuständig ist, nämlich für sogenannte palästinensische Flüchtlinge.
Und was ist daran problematisch?
Das Problem beginnt schon bei der Definition. Während das UNHCR, das Allgemeine Flüchtlingshilfswerk, nur Flüchtlinge der ersten Generation anerkennt, definiert UNRWA den Flüchtlingsstatus vererbbar. Das heißt, ein Kind, ein Enkel, sogar ein Urenkel eines 1948 Geflüchteten gilt weiterhin als Flüchtling, selbst wenn er in Jordanien, Syrien oder Gaza geboren wurde.
Das heißt, das Flüchtlingsproblem wird künstlich aufrechterhalten.
Genau. Und damit verbunden ist ein Narrativ, das Rückkehrrecht nach Israel, ein Recht, das nicht auf Integration, sondern auf Rückabwicklung des jüdischen Staates abzielt. UNRWA erhält dabei jedes Jahr Milliardenbeträge, vor allem aus westlichen Demokratien, etwa der EU, Deutschland, Schweden und den USA. Und genau dieses Geld fließt oft in Strukturen, die indirekt die Hamas stärken, etwa durch Schulbücher mit antisemitischem Inhalt, durch Tunnels unter UNRWA-Schulen oder durch UNRWA-Mitarbeiter, die nachweislich bei Hamas aktiv sind.
Und trotzdem gilt UNRWA als neutraler humanitärer Akteur?
Das ist der Skandal. UNRWA gilt als Hilfsorganisation. De facto ist sie aber ein politischer Apparat, der die Illusion von Neutralität aufrechterhält, während er einen Konflikt perpetuiert. Selbst der damalige UNRWA-Chef Pierre Krenbühl räumte 2019 ein, dass das System nicht auf Dauer tragbar sei und dass viele Vorwürfe, etwa Korruption und Hamas-Nähe, nicht haltlos seien.
Also kümmert sich die UNHCR um die restlichen Flüchtlinge dieser Welt, aus Syrien, Afghanistan, Venezuela, Sudan, Ukraine. Heißt das, jede Organisation bekommt Geld pro registriertem Flüchtling? Wenn der Status bei UNRWA vererbbar ist, steht der Organisation damit ja eine enorme Summe zu. Theoretisch auch für Gigi und Bella Hadid, oder?
Tatsächlich ja. Und so absurd es klingt, nach UNRWA-Definition gelten selbst Gigi und Bella Hadid als palästinensische Flüchtlinge nicht trotz, sondern wegen ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Leben in Luxus. Warum? Weil ihr Vater Mohammed Hadid in Palästina geboren wurde, das Land 1948 verließ und dieser Status automatisch an seine Nachkommen weitergegeben wird.
Und wie ist das bei der UNHCR geregelt?
Ganz anders. Die UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, ist für alle anderen Flüchtlinge weltweit zuständig. Ihre Zielsetzung ist klar: Schutz, Integration oder Rückführung, aber kein unbegrenztes Festhalten am Flüchtlingsstatus über Generationen hinweg. Bei der UNHCR endet der Flüchtlingsstatus, sobald eine Person dauerhaft aufgenommen wurde oder sich die Lage im Herkunftsland verbessert hat. Bei UNRWA hingegen wird der Status vererbt und damit politisch konserviert.
Und davon hängt die Finanzierung ab?
In der Praxis ja. UNRWA erhält Mittel abhängig von registrierten Flüchtlingen. Je mehr offiziell gemeldete Flüchtlinge, desto höher der Unterstützungsbedarf. Auch wenn viele dieser Menschen nie in Palästina geboren wurden, nie vertrieben wurden, nie in einem Lager gelebt haben. Es entsteht ein System, das sich selbst am Leben hält, unterstützt von Staaten, die entweder gutgläubig, ideologisch verbohrt oder schlicht erpressbar sind.
Gibt es konkrete Zahlen? Zum Beispiel für das Jahr 2020. Wie hoch waren die Ausgaben für UNRWA und UNHCR und wie viele Menschen konnten damit unterstützt werden?
Ja, hier sind die relevanten Zahlen. UNRWA, das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, das Budget für 2020 lag bei ca. 800 Millionen US-Dollar für das reguläre Programm, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, soziale Dienste, wurde aber nach einem Spendenaufruf auf insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar angehoben, für 5,6 Millionen registrierte palästinensische Flüchtlinge. UNHCR, die Flüchtlingsorganisation für alle übrigen Flüchtlinge weltweit. Der Gesamthaushalt für 2020 betrug etwa 8,67 Milliarden US-Dollar, später ergänzt auf ca. 9,13 Milliarden, inklusive zusätzlicher Etats zur Covid-Hilfsaktion. Für über 20 Millionen Flüchtlinge weltweit, mit Schutz, Gesundheitsversorgung, Unterkünften und Hilfsprogrammen. Aber kein vererbbarer Status, sondern die Unterstützung endet mit Integration oder Rückkehr.
Was ich mich frage, warum kümmert sich eigentlich UNHCR nicht auch um die palästinensischen Flüchtlinge? Wann wurde UNHCR gegründet? Und wer hat entschieden, UNRWA so kurz nach der Staatsgründung Israels einzuführen?
Das ist ein entscheidender Punkt und die Antwort zeigt, wie früh politische Sonderbehandlungen installiert wurden. Die UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, wurde 1950 gegründet, also ein Jahr nach UNRWA. Ihr Mandat ist es, sich weltweit um alle Flüchtlinge zu kümmern, unabhängig von Herkunft, Religion oder Konfliktursache. Mit einer einzigen Ausnahme: palästinensische Flüchtlinge. Denn für diese Gruppe wurde bereits 1949 eine eigene Organisation geschaffen. Die UNRWA, auf Beschluss der UN-Generalversammlung. Explizit als temporäre Lösung, gedacht für wenige Jahre.
Also wurde UNRWA vor UNHCR gegründet und damit aus dem allgemeinen Flüchtlingssystem ausgegliedert.
Genau. Der Hintergrund: Nach dem arabisch-israelischen Krieg 1948, also direkt nach der Staatsgründung Israels, flohen oder wurden etwa 700.000 arabische Einwohner aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina vertrieben oder evakuiert. Die UN wollte schnell reagieren und gründete dafür ein spezielles Hilfswerk, UNRWA. Israel war zu diesem Zeitpunkt gerade ein Jahr alt. Die Entscheidung, für eine einzige Volksgruppe eine separate UN-Struktur zu schaffen, war also politisch, nicht humanitär motiviert. Arabische Staaten bestanden darauf, dass palästinensische Flüchtlinge nicht durch UNHCR integriert oder umgesiedelt, sondern im Flüchtlingsstatus verharrend betreut werden sollten. In der Hoffnung, dass sie irgendwann nach Israel zurückkehren und damit die demografische Struktur des neuen Staates auflösen könnten.
Das heißt, Integration war nie gewollt?
Nein. Während die UNHCR darauf hinarbeitet, dass Flüchtlinge eine neue Heimat finden, arbeitet UNRWA strukturell gegen Integration. Auf Druck der arabischen Staaten, die seit jeher darauf bestehen, dass palästinensische Araber nicht eingebürgert werden, sondern als ewige Flüchtlinge weiter existieren. In Gaza, im Libanon, in Jordanien, in Syrien, oft ohne Bürgerrechte. Das hält das Thema politisch am Leben und verhindert eine Lösung.
Du hast gerade den arabisch-israelischen Krieg von 1948 erwähnt, also den Konflikt, der zur Gründung von UNRWA führte. Wer hat diesen Krieg eigentlich begonnen und warum?
Der Krieg von 1949, oft als Unabhängigkeitskrieg oder erster Nahostkrieg bezeichnet, begann unmittelbar nach der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1949. Nur wenige Stunden später erklärten 5 arabische Armeen, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon und der Irak, Israel den Krieg und griffen an. Auch weitere arabische Freiwilligenverbände beteiligten sich.
Und was war der Auslöser? Immer wieder heißt es, die Gründung Israels sei eine Provokation gewesen.
Die Gründung Israels erfolgte auf Grundlage des UN-Teilungsplans von 1947, Resolution 181. Dieser sah vor, das britische Mandatsgebiet Palästina in 2 Staaten zu teilen: einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat. Jerusalem sollte unter internationaler Verwaltung stehen. Die jüdische Führung stimmte dem Plan zu. Die arabische Seite lehnte ihn kategorisch ab. Sowohl die arabischen Staaten als auch die palästinensisch-arabische Führung unter Hajj Amin al-Husseini.
Warum lehnten sie ihn ab?
Weil sie jede Form eines jüdischen Staates in der Region ablehnten, unabhängig von dessen Größe oder Grenzen. Der Gedanke, dass Juden auf dem historischen Boden Israels einen souveränen Staat gründen, war für die arabische Welt inakzeptabel. Die Vorstellung lautete: kein Kompromiss, kein Nebeneinander, sondern vollständige Ablehnung.
Und so begann der Krieg?
Ja. Nach der Erklärung der Unabhängigkeit Israels am 14. Mai 1948 marschierten arabische Truppen ein. Nicht um palästinensische Araber zu schützen, sondern um den jungen jüdischen Staat zu vernichten, bevor er Fuß fassen konnte. Viele arabische Führer sprachen offen von einem Krieg zur Auslöschung Israels. Israel befand sich damit ab dem ersten Tag seiner Existenz in einem Verteidigungskrieg.
Wenn ich das so höre, den Versuch, einen jüdischen Staat von Anfang an zu verhindern, den sofortigen Angriff nach der Staatsgründung, die Ablehnung selbst minimaler jüdischer Selbstbestimmung. War Antizionismus dann nicht von Anfang an Antisemitismus? Wir hatten ja in der letzten Folge schon ausführlich darüber gesprochen.
Ja. Und du sprichst etwas Zentrales an. Die Abgrenzung zwischen Antizionismus und Antisemitismus ist künstlich und historisch kaum haltbar. Denn Zionismus bedeutet nichts anderes als das Recht des jüdischen Volkes auf nationale Selbstbestimmung in seinem historischen Herkunftsland. Wer das ablehnt und nur den Juden dieses Recht abspricht, das allen anderen Völkern zugestanden wird, stellt nicht Politik in Frage, sondern Existenz. Und genau das ist antisemitisch.
Dann war also die Ablehnung des Teilungsplans von 1947 kein Protest gegen Details, sondern gegen die jüdische Existenz als solche?
Ganz genau. Die Ablehnung galt nicht einem Grenzverlauf, nicht einer Regierung, nicht einer konkreten Politik, sondern dem Grundsatz: ein jüdischer Staat soll es nicht geben. Das ist Antizionismus, und dieser war von Anfang an identisch mit Antisemitismus. Nicht im moralischen Tonfall, sondern in der konkreten Konsequenz: Vernichtung, Verdrängung, Verweigerung von Gleichberechtigung. Und bis heute sehen wir, wer Israel das Existenzrecht abspricht, fordert nicht Gleichheit, sondern die Auslöschung jüdischer Selbstbestimmung. Ob bewusst oder unbewusst. Antizionismus ist die politisch akzeptierte Form modernen Antisemitismus.
Es klingt, als würden palästinensische Araber seit Jahrzehnten unter einem Schutz stehen, den Israel nie hatte, zumindest symbolisch. Und trotzdem geht es ihnen de facto schlecht. Sie leben mehrheitlich in Armut, haben kaum Perspektiven, während die Führungsriege der Hamas in Doha oder Beirut lebt und das iranische Regime in Saus und Braus haust. Warum hinterfragen nicht mehr Menschen die Struktur von UNRWA? Warum fragt kaum jemand, warum die Armut in Gaza trotz Milliardenhilfen nie überwunden wurde? Warum fällt es dem Westen so schwer, hinzuschauen und zu sehen, was eigentlich glasklar ist?
Weil Narrative einfacher zu verdauen sind als Strukturen. Die Welt ist schnell dabei, Bilder von Armut zu teilen, aber selten bereit, die Mechanismen zu untersuchen, die diese Armut erzeugen und absichern. UNRWA steht symbolisch für Hilfe, doch in Wahrheit zementiert sie einen Zustand. Sie verwaltet ein Flüchtlingsproblem, das längst hätte gelöst werden können. Sie versorgt Millionen mit minimalen Grundleistungen, verhindert aber systemisch Integration, Eigenständigkeit und Perspektive. Warum das nicht offen hinterfragt wird? Weil es unbequem ist. Denn wer UNRWA kritisiert, muss auch den Mythos vom ewigen Opferstatus infrage stellen, muss sich fragen, warum Milliardenhilfen nicht beim Volk, sondern bei den Funktionären landen. Bei Hamas-Führern in Hotels oder iranischen Generälen mit Privatjets, während Kinder in Gaza in Trümmern leben.
Und der Westen, warum macht er mit?
Weil es politisch bequemer ist, einseitig Mitleid zu verteilen, als Verantwortung gerecht aufzuteilen. Weil der Westen gerne hilft, aber nicht kontrolliert. Weil es einfacher ist, Israel zu kritisieren, laut, öffentlich, moralisch, als den Blick auf jene zu richten, die tatsächlich Macht über das Leben der Menschen in Gaza haben. Die Hamas, ihre Geldgeber und die Struktur, die all das stillschweigend mitträgt.
Das heißt, Mitgefühl wird gezielt gelenkt, weg von den Ursachen hin zu einfachen Feindbildern?
Exakt. Und das ist kein Zufall. Das ist Narrativsteuerung, medial, politisch, emotional. Und solange das so bleibt, wird sich nichts ändern.
Was bedeutet es eigentlich für die deutsche Staatsräson, wenn sich Deutschland bei einer UN-Resolution zu Israel enthält, anstatt klar Stellung zu beziehen?
Das ist eine der zentralen Fragen deutscher Außenpolitik. Wenn die Bundesregierung sagt, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, dann erwartet man mehr als symbolische Bekenntnisse, man erwartet konkretes, sichtbares Handeln. Eine Enthaltung bei einer anti-israelischen Resolution ist kein neutraler Akt. Sie bedeutet in der Praxis, wir stellen uns nicht gegen die politische Isolierung Israels, aber wir wollen uns auch nicht die Hände schmutzig machen.
Aber gerade in der UN zählt jede Stimme.
Exakt. Und Enthaltung ist in dem Kontext eine stille Zustimmung. Nicht zur Resolution selbst, aber zur Verhandlungsebene, auf der sie stattfindet. Wenn demokratische Staaten wie Deutschland nicht gegen einseitige, oft ideologisch aufgeladene Resolutionen stimmen, überlassen sie das Feld autoritären Mehrheiten. Also genau jenen Kräften, die Israel delegitimieren wollen.
Also wird die sogenannte Staatsräson zur Floskel?
Sie verliert zumindest an Glaubwürdigkeit. Denn wer in Sonntagsreden die besondere Verantwortung gegenüber Israel betont, aber bei konkreten Abstimmungen nicht dagegen hält, sendet ein doppeltes Signal. Moralisch verbunden, aber politisch feige. Und das ist genau das, was viele in Israel, aber auch viele hierzulande, zunehmend irritiert. Ein Bekenntnis ohne Rückgrat. Eine Solidarität, die sich auf Gedenktage und Delegationen beschränkt, aber in der UN verstummt.
Also bin ich im Grunde nirgendwo auf der Welt wirklich sicher?
Sicher im rechtlichen Sinne. Vielleicht. Sicher im tiefen, existenziellen Sinne. Nicht unbedingt. Denn juristische Schutzversprechen und tatsächliche Solidarität sind nicht dasselbe. Wenn die UN, die Medien, die akademische Welt, selbst westliche Demokratien immer wieder zeigen, dass sie jüdisches Leben unter Bedingungen stellen. Wenn sich der Schutz Israels an politischer Opportunität orientiert, dann bleibt am Ende die Frage, wird man dich verteidigen oder dich diskutieren?
Und das heißt?
Es heißt, wenn du Jude bist, wenn du dich offen zum Judentum bekennst, wenn du Israel nicht verleugnest, dann kannst du auf der Welt respektiert werden. Aber du musst immer damit rechnen, dass man deine Sicherheit zur Debatte stellt.
Selbst dort, wo nie wieder gesagt wird?
Gerade dort, weil nie wieder oft als Vergangenheitsform gesprochen wird, nicht als Handlungsmaxime.
Ich hoffe, die Zuhörer haben dieser Unterhaltung gelauscht und wirklich hingehört. In der nächsten Folge tauchen wir ein in die Geschichte Israels, von Anbeginn der Zeit bis ins 7. Jahrhundert. Aber bevor wir schließen, noch eine letzte Frage. Wenn alle Menschen auf der Welt, wirklich alle, die Frieden wollen, klar hinsehen und dementsprechend handeln würden, wie würde diese Welt aussehen? Wie würde das Leben in Israel und auch das Leben der palästinensischen Araber in Gaza dann aussehen?
Wenn alle Menschen, die Frieden wollen, klar hinsehen würden, nicht wegsehen, nicht relativierten und danach handelten, dann gäbe es keine Kinder, die in Ruinen aufwachsen, keine Schulbücher, in denen Hass gelehrt wird, keine Terrorführer in Anzügen, die mit westlichem Geld Raketen bauen. Es gäbe eine freie palästinensische Zivilgesellschaft, die nicht unter einer Miliz, sondern unter Rechtsstaat lebt. Es gäbe eine Jugend in Gaza, die nicht Tunnel gräbt, sondern Zukunft baut. Und Israel. Israel wäre nicht ständig gezwungen, sich zu verteidigen, sondern könnte sich mit dem Besten verbinden, was die Region zu bieten hat. Innovation, Kultur, Zusammenarbeit. Es gäbe Frieden, nicht perfekt, aber real. Und es gäbe Vertrauen, weil Klarheit herrscht. Die Welt wäre nicht fehlerlos, aber sie wäre ehrlicher, sicherer und menschlicher. Für alle.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @JewIsImportant. Bis zur nächsten Folge.